Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Leseecke. Ich glaube, wir sind in Folge 62, wenn mein komisches Zahlensystem da nicht komplett durcheinander geraten ist. Und wir hatten ja jetzt zwei kurze Folgen, also die, die nach den zwei kurzen Folgen mal wieder eingeschaltet haben, gedacht haben, guck mal, die Folge ist so lang, was hat er denn jetzt da gemacht? Habe ich diesmal ein bisschen geschummelt, weil ich habe gedacht, ja, wir hatten jetzt zwei so kurze Folgen, ich muss mal wieder ein bisschen den Zufallsgott enttäuschen und will unbedingt mal wieder was machen, was ich gerade richtig Lust drauf habe, aber noch nicht kenne, damit es trotzdem irgendwie so halb Leseecke ist. Und zwar wollte ich mich ja schon länger mal mit den Miasmen vom Shankaran auseinandersetzen und habe gesehen, dass ich ein Buch habe, wo über die Miasmen vom Shankaran tatsächlich was steht, nämlich in die Seele der Heilmittel, was so eine deutsche Übersetzung eben sein muss. Und dort gibt es auf Seite 233 Miasmen. Das habe ich noch nicht gelesen. Als ich das gefunden habe, habe ich gedacht, oh, das hebe ich auf für die Leseecke. Und das machen wir dann irgendwann mal. Das sind natürlich jetzt endlos Kapitel, wo wir natürlich nicht alles lesen können, auch nicht wollen. Aber mal so einen kleinen Einstieg nehmen in das Miasmen-Thema. Das wollten wir schon lange im Podcast machen. So. Bei einer großen Zahl von chronischen Erkrankungen musste Hahnemann feststellen, dass die Krankheit sich trotz der Verabreichung eines sorgfältig ausgewählten homöopathischen Mittels weiterentwickelte. Sehr gut, ne? Das ist ja genau das, was wir mit der Miasmenlehre bei uns auch so eingeleitet hätten. Hahnemann widmete der Lösung dieses Problems viel Zeit und fand zuletzt, dass chronische Krankheiten fast immer ein Muster aufweisen, das mit Psora oder Psychosis oder Syphilis zu tun hatte. Mit den chronischen Miasmen. Er postulierte daher die Ursachen der chronischen Krankheiten als schlimm unterdrücktes Skabies, also Krätze, Gonorrhoe und Syphilis. Dann gab er die Mittel an, die er als die besten zur Behandlung dieser Fälle achtete, die antimiasmatischen Heilmittel. Mit diesem neuen Verständnis konnte Hahnemann in Fällen, in denen er vorher versagt hatte, zum Erfolg kommen. Das ist ja auch das, weswegen wir die Miasmen so zentral von Anfang an in den Fall mit einbeziehen. Weil vor allen Dingen komplizierte Fälle, die man über lange Jahre betreuen will, mit dem Miasmen als Tool, als Hilfsmittel der Fallbeurteilung und Analyse, man den Fall längerfristig in der Regel geradliniger betreuen kann und eine Klarheit besitzt auch über die Heilungsrichtungen. Da habe ich einige Seminare inzwischen auch geben dürfen über das, Use-Methode und Miasmen, und darf sogar, was ich als sehr große Ehre und Freude empfinde, an der Gauting Akademie zusätzlich zu SAI 3 Lektionen Use Miasmen unterrichten. Hab da sehr viel Spaß bei. Vielen Dank an der Stelle nach Gauting. Nachdem ich die Theorie der Miasmen studiert und sie im Licht meines eigenen Krankheitskonzeptes, Krankheit als Wahnidee, auch nicht schlecht. So. Also mit Shankaran kenne ich mich wirklich nicht aus. Aber das finde ich eine lustige Idee. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was er damit meint, aber dass Krankheit grundsätzlich nur eine Einbildung ist, damit rennt er sicher geschlossene Türen ein in der Medizin. Da stehen die drauf auf sowas. Könnte ich ja mal wieder posten, Twitter. Ne? Wenn ein paar Leute wütend machen, Krankheit ist nur eine Wahnidee. Sehr interessant. Wahrscheinlich im Kontext nicht ganz so platt, wie hier steht. Ne? Aber eine gute Möglichkeit gewesen, einen Witz zu machen. Verstanden habe. Nachdem ich die Theorie der Miasmen studiert und sie im Licht meines eigenen Krankheitskonzepts verstanden habe, ist meine Homöopathie, oh, er besitzt also eine eigene, viel einfacher und meine Verschreibungspraxis sicherer geworden. Schön. Nach meinem Verständnis ist Krankheit eine falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit, eine Wahnidee. Er meint es wirklich so. Okay, ich habe gedacht, das ist ein Gag. Gut, diese falsche Wahrnehmung scheint ihre Wurzel entweder in der aktuellen Lebenslage des Patienten oder in der eines Elternteils oder Vorfahren zu haben. Solange die Situation fortdauert, ist die Reaktion des Patienten angebracht. So, da kommt jetzt viel rein. Oh, da können wir stundenlang drüber diskutieren. Ne? Wie immer mache ich mich nicht darüber lustig, gell? Nicht, dass einer jetzt beleidigt ist und denkt, nee, als wenn ihr jetzt besser wisst als Shankaran, ihr kennt mich inzwischen. Ich weiß nichts und denke immer, der Typ, der hier so ein Buch geschrieben hat, ist einfach mal der Hausmann klüger als ich. Aber da es einfach nicht hier eine steife Vorlesung ist, sondern leseeckig und ich selber entdecke und ich halt ein Typ bin, der das so witzig findet, wenn jemand behauptet, Krankheit sei eine Wahnidee und ich es ja noch nicht verstehe, dann muss ich darüber lustig machen. Gut, aber ich mache mich weder über den Herrn Shankaran noch über seine Erkenntnisse lustig, weil der schafft ja schon viel länger als ich und hat 1000 Bücher geschrieben, so wird er auch Erfolg haben mit dem und das ja auch begründen können, was er jetzt probiert, und wir versuchen jetzt das zu verstehen. diese falsche Wahrnehmung, was ja grundsätzlich etwas ist, zum Beispiel, was ich aus der Familienaufstellung, Familienanamnese, Miasmatik, Systemik, Epigenetik, das sind ja Themen, die ähnlich sind, ne? Ich glaube zwar nicht, dass irgendeiner von denen sich jetzt hinstellt und sagt, wenn ich eine Verstrickung habe mit meiner Uroma und deswegen irgendwie auch ihre Krankheit habe aus dem systemischen Feld heraus, dass ich das jetzt als Wahnidee beschreiben würde. Vielleicht ist das hier aber auch ein Übersetzungsfehler. Verletzungsfehler ist auch gut, ne? Übersetzungsfehler. Weil natürlich hier nach meinem Verständnis ist Krankheit eine falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit. Wenn man das ein bisschen rumdreht, haben wir zum Beispiel auch ein Kernthema in Krankheiten, dieser Widerstand gegen das, was ist. Der Krankheiten ja auch immanent ist. Also diese falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit oder dieses nicht wahrhaben wollen, wie die Wirklichkeit ist oder mit der Wirklichkeit in irgendeinem Konflikt stehen. Mein Mann ist fremdgegangen, das kann ich nicht ertragen. Ich will, dass es anders ist oder so. Und dann wird derjenige krank. Da sieht man ja diesen Konflikt mit der Wirklichkeit. Auch das hätte ich jetzt nicht als falsche Wahrnehmung wahrgenommen, außer man sieht das vielleicht aus einer spirituellen Ebene, wo wir alle eins sind und deswegen ihr Mann nicht fremdgehen kann oder so. Aber insofern wäre ich bereit, mich auf ein paar andere Übersetzungen einzulassen, die ich dann auch so sehen würde. Mal gucken, ob er das noch mehr erklärt. Also diese falsche Wahrnehmung scheint ihre Wurzel entweder in der aktuellen Lebenslage, also mein Partner ist fremdgegangen, oder in der eines Elternteils oder Vorfahren zu haben. Das wäre das Systemische. Ne? Vielleicht ist eben die Übersetzung nicht so gut gelungen hier. Nichts gegen die Übersetzer, auch den möchte ich nicht schmähen. Aber so formuliert wirkt das auch seltsam, ne? Wenn man das mit anderen Sachen übersetzt hätte. Verstrickung zum Beispiel, also bekanntere Worte, ne, dass Krankheit eine Verstrickung ist, die als übernommenes Problem eines Elternteils oder Vorfahren ist, dann ist das ja etwas, was in der systemischen Psychologie Alltag ist. Solange die Situation vordauert, ist die Reaktion des Patienten angebracht. Also die Krankheit als Wahnidee ist angebracht. Der Eindruck dieser Situation ist aber so stark, dass der Patient die Reaktionsweise beibehält, auch wenn die Situation vorbei ist. Also wie so eine Art kleines Mini-Trauma, ne, wenn ich es richtig verstehe. Er ist so beeindruckt von einer Situation und die hinterlässt dann in ihm eine Art von Trauma oder Reaktionsmuster oder eben eine Krankheit, ne, im Körper. Das ist ja was wir auch schon mal besprochen haben, dass viele der chronischen Krankheiten zum Beispiel ja auch im Mentalbereich entstehen oder im Emotionalbereich entstehen können oder eben auch in den Lebenssituationen als Folge von Schock oder Schreck. Und damit so kleine Mini-Traumata. Ich weiß nicht, ob es da ein besseres Wort für gibt. Aber hier wäre es beeindruckt. Ne? Dies ist eine Wahrnehmung oder Wahnidee. Gut, also normal. Ne? Der Eindruck dieser Situation ist aber so stark, dass der Patient die Reaktionsweise beibehält, auch wenn die Situation vorbei ist. Dies ist eine Wahrnehmung, eine Wahrnehmung oder Wahnidee. Also hätte ich nie so übersetzt ins Deutsche. Maybe it's something with English. Maybe in English oder in Indisch sind das wahrscheinlich auch andere Worte, ne, die vielleicht ein bisschen andere Meinung haben und am Schluss doch wieder das wiedergeben, was wir kennen. Aber eben, ne, eine Situation, die mich stark beeindruckt, als Wahnidee zu nehmen, ist natürlich ein Aspekt, den man mal überlegen könnte. Also nehmen wir mal an, ja, nehmen wir mal das, ne? Mein Partner hätte nicht fremdgehen sollen, dann ist das ja ein Widerspruch zur Wirklichkeit, weil er ist ja fremdgegangen. Damit habe ich eine Wahnidee. Die Wahnidee wäre dann, mein Partner hätte nicht fremdgehen sollen, zum Beispiel. Puh. Grundsätzlich haben auch übersteigerte Ängste den Charakter von Wahnidee, weil bei Ängsten es ja auch immer um Dinge geht, die jetzt nicht wirklich da sind. Na, ich könnte sein, dass ich in 20 Jahren unter der Brücke lebe und verarme. Ist ja auch eine Art Wahnidee. Wenn man Wahnidee hier interpretiert als nicht reell, also dass es nicht der Realität entspricht, wie es jetzt gerade ist oder wie es gewesen ist, sondern mehr meine persönliche Färbung von der Situation hat, dann nehme ich natürlich die Situation nicht wahr. Es gibt ja zum Beispiel Leute, die fühlen sich als Opfer, dabei sind sie selber Täter oder andersrum. Das wäre auch Art Wahnidee. Ich nehme mal an, dass er hier nicht von psychiatrischen Erkrankungen redet. Das scheint mir jetzt mit dem ganzen Einleitung auch von Miasmen unwahrscheinlich. Gut. Also es bleibt interpretativ. Wir sind ja aber noch nicht bei den Miasmen, vielleicht wird es dort wieder auch konkreter. Wenn man diesen Gedanken auf die Theorie von den Miasmen anwendet, dann wird klar, dass die Einteilung von Krankheiten eine Einteilung von Wahnidee sein muss. Ja gut, aber auch nur, wenn man das andere voraussetzt, ne? Sonst ist es überhaupt nicht so. Und da die Heilmittel nichts anderes sind als künstliche Krankheiten, wird die Einteilung zu einer Klassifizierung sowohl der Krankheitszustände als auch der Arzneimittelzustände. Macht auch Sinn, ne? Wobei er das jetzt für mich nicht klar genug dargelegt hat in diesem Teil hier. Hier geht es aber auch um Miasmen und nicht um seine gesamte Theorie. Aber jetzt der Absatz hat mich jetzt nicht überzeugt davon, dass das eine sinnvolle Einteilung ist, die jetzt folgt. Weil ich die Grundannahme, dass Krankheiten eine Wahnidee immer ist. Ich meine, wenn ich von einer Schlange gebissen werde, ich weiß nicht, ob das eine Wahnidee ist. Gut, jetzt kann man sich streiten, ob das eine chronische Krankheit ist und deshalb irgendwas mit Miasmen zu tun hat. Oder ob wir allgemein der Wahnidee unterleiden, dass Schlangenbisse tödlich sind und das vielleicht nur Einbildungen sind. Kann man jetzt darüber überschreiten, weiß ich auch nicht. Würde ich aber jetzt mal spontan nicht annehmen. Und insofern ist das als pauschale Aussage, so ohne dass es weiter erklärt wird, natürlich unklar. Bis falsch. Gut, aber auch das wollen wir ihm natürlich nicht unterstellen, weil wir haben ja nicht das Ganze, also schon gar nicht irgendwelche Grundlagen von ihm jetzt hier noch zur Verfügung. Aber die Absatz-Ad sollte mich jetzt nicht überzeugt, wollte ich damit sagen. Bin gespannt, wie es euch geht. Ne? Ihr dürft auch immer kommentieren, einbringen, besser wissen, Schlauberger-Vorträge halten und als Interviewgast in den Podcast kommen und mir erklären, wie es richtig geht. Gell? Ich liebe das. Weil es gibt 100 andere Leute, die den Podcast hören und denken, hey, Mann, kenne ich nicht. Und dann sind sie froh, wenn ihr in den Podcast kommt und eure Schlauberger-Vorträge hier haltet. Die Symptome einer Krankheit stellen den Überlebensmechanismus dar, den die ursprüngliche Situation hervorgerufen hat. Tja, da hätte jetzt ein Beispiel geholfen, ne, um das besser zu verstehen. Auch oben schon, ne? Vielleicht mit einem Beispiel wäre das alles klarer gewesen. Die Symptome einer Krankheit stellen den Überlebensmechanismus dar, den die ursprüngliche Situation hervorgerufen hat. Also nehmen wir an, ich habe dieses Trauma von Trennung, dann habe ich gewisse Symptome entwickelt. Und die Symptome sind die Überlebensmechanismen, wie auch immer jetzt darauf kommt. Eben war es noch eine Wahnidee. Wir haben ja den Begriff hier bei uns in Europa oder zumindest in der deutschsprachigen Homöopathieliteratur, die ich so kenne, dass die verstimmte Lebenskraft, also das aus dem Gleichgewicht geraten und dass die Symptome eigentlich kommen, weil die Lebenskraft nicht mehr den ganzen Körper in Harmonie halten kann. Überlebensmechanismus kenne ich aber auch, ne, dass man bei traumatischen Erfahrungen dann so kompensiert. Ne, das sind dann Kompensationssymptome, wie ein Schock, ne, wo man dann, wie bei Opium zum Beispiel, sagt, ja, mir geht's gut, ich habe nichts. Oder bei Arnika, ne, fassen Sie mich nicht an. Aber dass das jetzt prinzipiell ist, ne, ich habe eine Enttäuschung und kriege dann Schnupfen, dass das ein Überlebensmechanismus ist, der die ursprünglichen Symptome, ja. Gut, wir sind bei chronischen Krankheiten. Also irgendwas ist passiert. Ich habe mit Magen-Darm-Problemen darauf reagiert. Und obwohl die Situation nicht mehr vorhanden ist, der Auslöser nicht mehr vorhanden ist, reagiere ich immer noch mit Magen-Darm-Symptomen. Soweit klar, ne? Also das ist ja, soweit bin ich einverstanden. Mein Partner ist fremdgegangen, seither habe ich Magen-Darm-Themen. Nach 2-3 Jahren ist dann da eine Colitis ulcerosa-Diagnose gefolgt. Und das hat alles angefangen mit dem Fremdgehen des Partners. Und wenn man das hier so ohne jetzt Überlebensmechanismus, ohne jetzt zu übersagen, dass diese Magen-Darm-Thematik, die sich da stark verschlechtert hat, als Überlebensmechanismus durchgeht, vielleicht bei Durchfällen noch gerade so als Ventil, könnte man das nur nehmen. Ich habe einen Durchfall bekommen und das hat mich wie erleichtert, den Druck rausgenommen. Insofern könnte ich das auch noch unterschreiben. Und der Patient glaubt aber, dass es zu seinem Überleben weiterhin so reagieren muss, wie er es in der ursprünglichen Situation getan hat. Das heißt, die chronische Krankheit geht fort, obwohl der Patient ja nicht mehr in der Situation ist, wo der Partner fremdgeht, habe ich immer noch Magen-Darm-Beschwerden. Soweit chronische Krankheit. Der Patient glaubt aber, dass er zu seinem Überleben weiterhin so reagieren muss. Das kann ja, wenn man es so formuliert, höchstens auf der psychischen Ebene sein, weil kein Patient glaubt, er müsse weiterhin Durchfall haben. Vielleicht glaubt der Patient, wenn wir das Beispiel auf einer psychischen Ebene haben, vielleicht glaubt der Patient natürlich nachtragend verletzt im Opfer sein zu müssen. Das gibt es natürlich tatsächlich, aber wir haben ja auch Fälle von chronischen Krankheiten, die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Und das nicht unbedingt der Anfangszustand ist. Wir haben ja auch diese fünf Phasen der Trauer, wo der Patient ja durchaus Muster, die mit der Trennung einhergehen, auch verändert. Oder? Also. Weil hier steht, der Patient glaubt, dass er zu seinem Überleben weiterhin so reagieren muss. Das wäre höchstens auf einer Metaebene so, dass man sagt, ja, er macht halt immer noch mit der Trennung rum und ist halt nicht seit nach 2 Tagen durch. So dass er immer noch, auch wenn er in den fünf Phasen der Trauer steckt oder was auch immer, ne, macht er im Prinzip ja immer noch an der Trennung rum. Ja, also mit viel Gutwill kriege ich das in das rein, was ich auch beobachte. Ansonsten ist das schwierig, mir dem jetzt hier zu folgen, weil da sind so viele Behauptungen drin, die jetzt hier nicht eingeführt sind. Die so ursprüngliche Situation oder die Wahrnehmungsweise des Patienten unterscheiden sich gemäß dem Miasma des Patienten. Also, um also das Miasma zu erkennen, also die Wahrnehmungsweise. Bei uns ist es ja Miasma gleich Reaktionsmuster der Lebenskraft auf Auslöser. Mein Reaktionsmuster ist Blockade oder Überempfindlichkeit oder Altruismus oder. Hier wäre es also, dass dem Miasma eher die Wahrnehmungsweise ist, also der Filter, wie ich eine Situation wahrnehme, also sozusagen vorgeschaltet vor dem Auslöser, was natürlich auch Sinn macht. Ne? Das kann ich jetzt gerade übertragen auch, wenn der Patient vorher schon psorisch war und dann ein Erlebnis hat, was irgendwie ihn triggert, dass er darauf dann auch psorisch reagiert und den Auslöser unter diesem psorischen Thema wahrnimmt, ist ja mehr als wahrscheinlich. Wir kennen aber alle auch Fälle, wo ein hochpsorischer Patient nach einem Auslöser eine psychotische Krankheit entwickelt, die natürlich als Miasma potenziell schon da war. Also der hat schon immer psychotische Probleme gehabt in der Familie oder am Körper oder so. Oder eben potenziell in den Genen vorhanden, na, dass die Lebenskraft so reagieren kann und hat er auf den Auslöser so reagiert. Das heißt, die prinzipiell die Wahrnehmungsweise, die vorher vorhanden war, muss nicht zwingend auch die Art und Weise nach sich ziehen. Aber hier ist das nur die ursprüngliche Situation oder die Wahrnehmungsweise des Patienten unterscheidet sich gemäß dem Miasma. Na, hier fehlt wieder ein Beispiel, was er jetzt mit ursprünglicher Situation meint. Ne? Ich habe da jetzt interpretiert, ob das eine Trennung ist. Die ursprüngliche Situation der Trennung unterscheidet sich ja also natürlich durch die Miasmen der beiden Partner. Ne? Wenn der eine psychotisch ist und der andere tuberkular, dann kann man das vorhersagen, wer von beiden fremdgehen wird und wie. Aber ob jetzt die grundsätzliche Situation sich unterscheidet gemäß dem Miasma, worauf er empfindlich ist, das ist natürlich schwierig zu sagen, je nachdem, welchen Miasmenbegriff er jetzt hier prägen will. Um also das Miasma zu erkennen, muss man feststellen, wie der Patient seine Realität wahrnimmt. Also, dass wir doch sowas, wie ich das, glaube ich, richtig verstanden habe, wie so ein Filter drüber haben, ne, wie wir das im Systemischen haben, diese Mutter-Vater-Brille. Oder wenn man Trauma erlebt hat, dass man alles durch diese Trauma-Brille sieht, so behauptet er, was ich gar nicht so also eine super Idee finde, zu sehen, dass ja die Miasmen auch durch ihre Brille schauen. Muss man feststellen, wie der Patient seine Realität wahrnimmt. Die ursprüngliche Situation eines jeden Mittels erfordert eine vorwiegende akute, psorisch-psychotische oder syphilitische Reaktion. Verstehe ich auch nicht. Was heißt das? Die ursprüngliche Situation eines jeden Mittels erfordert eine vorwiegend akute, psorische, psychotische oder syphilitische Reaktion. Kapiere ich leider den Satz gar nicht. Die miasmatische Klassifizierung der Krankheiten, die auf dem Konzept der Krankheit als Wahrnehmung, die beruht, ist nicht auf den psychologischen Zustand beschränkt. Wir wissen, dass Psyche und Soma wie eine Einheit zusammenwirken und dass jede Störung sich in beiden Bereichen in gleicher Weise ausdrückt. Die Zustände von Psyche und Soma korrelieren immer, die Wahnidee korrelieren immer. Die Wahnidee bezieht sich auf den ganzen Menschen und findet auf beiden Ebenen ihren Ausdruck. Genau, also ich bin verletzt und beleidigt, mein Körper ist verletzt und beleidigt. Der Gemütszustand, der körperliche Zustand und die oh, nicht Chakra, Charakter und die Charakteristika der Pathologie zusammen bilden eine Totalität. Also Gemüt, Körper und Charakteristika. Und bevor man nach dem Mittel in einem Fall sucht, muss man das Miasma definieren können. Das Miasma des Mittels und das der Krankheit müssen zusammenpassen. Das ist natürlich etwas, was ich auch in den Miasmenfolgen betont habe. Miasmatik bringt nichts, wenn ich es nur partiell anwende. Also nur beim Patienten. Ich aber das bei den Arzneimitteln nicht auch mache, bringt gar nichts. Andersrum genauso. Ne? Die Miasmatik bei den Arzneien zu entdecken, aber beim Patienten nicht, bringt auch gar nichts. Miasmen bei den Mitteln und beim Patienten zu entdecken, aber die Anamnese daran nicht anzupassen, bringt gar nichts. Ne? All das zu machen, aber dann beim Follow-up auf keine der miasmatischen Themen einzugehen oder das im Gesamtverlauf des Patienten, dass das nicht relevant ist, bringt gar nichts. Also Miasmen benutzt man entweder gar nicht oder man benutzt es wirklich als Gesamtkonzept, sodass man das, also dass das auch alles durchdringt. Ja? Sonst bringt es nichts und kann eigentlich nur falsch verwendet werden. Um herauszufinden, ob jedes Miasma ein eigenes Thema hat, untersuche ich einige Mittel, die zu einem allgemein akzeptierten Miasma gehören, um herauszufinden, welches Thema ihnen gemeinsam sei, falls es denn in diesen Mitteln gemeinsame Themen gäbe. Ich ging von Hahnemanns Klassifizierung von Krankheiten und Mitteln aus. Akutes Miasma, Aconitum belladonna stramonium. Das gehört ja bei uns unter die Psora. Akute Miasma gibt es in dem Sinne nicht. Chronisch Psora, Sulfopsurinum, Sykose, Thiamedurinum und Syphilis, Mercurius, Syphilinum. Das ist ja hart überholt und es fehlt hier Niedarzt. Weil nämlich Hahnemann Medurinum noch gar nicht kannte, hat er dort sicherlich nicht Medurinum verwendet, sondern Artium Nitricum. Beim Studieren der Miasma mit Hilfe der verschiedenen Mittel lernte ich verstehen, dass die Nosode den Kern eines Mittels darstellt. Nochmal. Beim Studieren der Miasma mit Hilfe der verschiedenen Mittel lernte ich verstehen, dass die Nosode den Kern eines Miasmas darstellt. Die Nosode ist das Gewebsprodukt, das völlig vollständig unter dem Einfluss einer Infektionskrankheit steht. Sie repräsentiert die Eigenschaften eines Gewebes, das der Infektion und dem Infektionsprozess unterlegen gewesen ist. Ein Studium von Psorinum zum Beispiel zeigt den eigentlichen Charakter von Psora. Ebenso fällt es sich mit Medurinum oder Syphilinum. Das Problem der Nosode ist nicht spezifisch und hat einen noch undifferenzierten Charakter. Die anderen Mittel, die dem zu demselben Miasma gehören, sind dagegen differenziert und spezifisch. Also das würde ich insofern auch unterstreichen, dass mit den Nosoden, gerade wenn man miasmatisch arbeitet, man eigentlich anders. Grundsätzlich sollte man alle homöopathischen Mittel nach dem Ähnlichkeitsgesetz verschreiben. Das tun wir auch so. Also hier einfach zu sagen, ja, der ist psorisch, der kriegt jetzt Psorinum, das ist aus meiner Sicht also Quatsch. Außer natürlich, er ist Psorinum. Ne? Und damit hat Psorinum ja, ne, auch wenn er hier sagt, dass die unspezifisch und noch keinen Charakter mitbringt, dann sind ja die Unterschiede zwischen Psorinum und Sulfur allzu deutlich. Nämlich, dass man da verschiedene Pole auch der Psora erkennen kann. Calcium Carbonicum gehört zum Beispiel auch dazu, hat auch sehr viele psorische Anteile und so weiter. Also das am Schluss ist ja jedes Mittel irgendwo miasmatisch wirksam, sonst würde es nicht wirken, respektive sonst würde die Miasmenlehre keinen Sinn machen, wenn das nicht so wäre. Und nach dem Ähnlichkeitsgesetz zu arbeiten, ist ja das, was Hahnemann gemacht hat und dann festgestellt hat, dass es wie gewisse Blockaden gibt. Und hier kann man dann bestimmte Arzneimittel als sogenannte Zwischenmittel einsetzen oder miasmatische Mittel einsetzen. Und da macht es natürlich Sinn, wenn ich nur psorischen Thema habe, ein großes Antipsorikum zu wählen als Zwischenmittel. Das kann aber Nux genauso sein wie Sulfur oder eben auch Psorinum, weil auch dort muss ja das Ähnlichkeitsgesetz gewahrt werden. Wir können ja nicht einfach irgendwas geben. Das merkt man zum Beispiel bei dem überhöhten Einsatz von Carcinosin. Nur weil jemand mal Krebs in der Familie hatte, heißt es noch lange nicht, dass das auch wirkt. Da sind andere Mittel, eben wie zum Beispiel Nitarz, deutlich wirksamer. Weil eben ähnlich zum Patient. Ansonsten bin ich immer Großteil einverstanden damit, dass Nosoden, also viele Anteile von dem Miasma logischerweise in sich tragen. Das wäre ja auch seltsam, wenn nicht. Was mich immer wieder dazu führt, dass mir völlig unklar ist, warum wir nicht weitere richtig gut geprüfte Nosoden haben. Das verstehe ich bis heute nicht. Warum dann nicht ähnlich riesige Mittel entstanden sind, wie das diese großen vier Nosoden sind, warum wir da irgendwie aufgehört haben, das zu testen. Und dann Carcinosin dazugekommen ist und ja auch nicht wirklich richtig geprüft ist. So richtig, richtig. Ne? Weiß nicht, ob da die Arzneimittelprüfungen zu gefährlich sind oder warum das ist, aber da so ein irgendeine andere Form von Krankheitsabsonderung mal in der Ausführlichkeit zu testen, ist mir unklar, warum das nicht passiert. Auch die Darmnosoden sind ja auch so mäßig geprüft. Und auch der Begründer der Darmnosoden war am Schluss, wenn ich das richtig überliefert bekommen habe, auch nicht so mega zufrieden mit dem und hat gesagt, dass wir Nosoden so häufig haben ja auch, ist es jetzt nicht das Konstitutionsmittel, was den Fall am Schluss heilt, ne? Sondern das ist einfach eine wichtige Etappe. Wobei, auch das gibt es, dass man wirklich da so Medorinum gibt und denkt, boah, das hat jetzt einfach auch alles gelöst. Gibt es auch. Meine im Folgenden dargestellten Schlussfolgerungen zu den jeweiligen Themen der Miasmen sind das Ergebnis eines ausgiebigen Studiums verschiedenster Heilmittel in ihrer Beziehung zu den Miasmen und das meines eigenen. Sorry. Verschieden. Hier ist es mega heiß, deshalb bin ich gerade müde, weil hier die Sonne so reinballert und es ist so mega heiß. Ich muss gleich ein Fenster aufmachen. Es ist nicht, dass mich das Thema hier langweilt. Meine im Folgenden dargestellten Schlussfolgerungen zu den jeweiligen Themen der Miasmen sind das Ergebnis eines ausgiebigen Studiums verschiedener Heilmittel ihrer Beziehung zu den Miasmen und das meines eigenen klinischen Verständnisses der Mittel und der Patienten. Darüber hinaus habe ich weitere Miasmen hinzugefügt, die zwischen den bereits bekannten Miasmen stehen. Eines dieser Miasmen ist das Tuberkulöse, über das bereits reichhaltig Literatur vorliegt. Die anderen sind meine eigenen Ergänzungen. Ich habe sie in meiner Praxis entdeckt und verifiziert. So, jetzt kommt hier noch ganz viel, das machen wir natürlich nicht mehr, das ist ein super Ende. Also wir fassen zusammen, dass viel dort unter Umständen auch Übersetzungsthemen sind und uns die Grundlage fehlen, was er mit dem Warnidee-Thema meint. Ich werde das hier mal studieren und vielleicht machen wir darüber mal eine Folge oder ich finde natürlich mal jemanden, der sagt, kein Problem, ich erkläre dir das Zeug da. Und dann können wir das zusammen entdecken. Ansonsten werde ich mich hier mal so durchlesen und schauen, ob da nicht was Interessantes dabei ist. Und ob man dann nicht auch noch andere Nosoden aufgrund von so einer Miasmentheorie auch benutzen könnte. Wenn man sagt, man hat jetzt da eine Nosode für so ein großes Miasma und hier steht zum Beispiel das Malaria-Miasma. Also die Frage, ob es eine gute Malaria-Miasmode gibt, die genauso gut geprüft ist wie die anderen und die man dann auch vernünftig verwenden könnte. Ja. Gut. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielleicht habt ihr selber auch ein cooles Buch von Sankaran und schaut da mal wieder rein und lernt das und bringt es dann mir bei. Ansonsten wünsche ich euch ganz ein schönes Wochenende. Bis bald und viel Spaß beim Homöopathie-Lernen. Tschüss.